Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir begrüßen Sie einmal mehr zu einer Podcast-Folge. Heute haben wir einen Gast aus dem Bereich der bildenden Kunst. Das freut uns ganz besonders. Eckhard Hahn, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Und natürlich gibt es einen besonderen Anlass, lieber Eckhard, dass du heute Rede und Antwort stehst, nämlich dein gigantisches Bild Biest, das wir auf der Einwand in der Adenauer Stiftung im Tiergarten hängen und das für vielerlei Diskussionen Stoff bietet. Es ist ein überdimensionales Bild, das wir gleich noch beschreiben werden. Zunächst aber vielleicht zwei, drei Sätze zu dem Thema der Einwand tatsächlich. Die Adenauer Stiftung fördert die Kunst und die Kultur, hat das als Satzungsaufgabe verankert und präsentiert deshalb gleich am Anfang der Stiftung, im Entree sozusagen, ein großes Kunstwerk, das gleich dokumentieren soll, aha, Kunst und Kultur spielen eine Rolle in der Adenauer Stiftung. Und wir begreifen unseren Titel dieser Reihe Einwand in zweifachem Sinne, nämlich einmal, dass es eine Wand ist, die bespielt wird, sie ist überdimensional groß, und ein Einwand im Sinne der Intervention, das gleich am Anfang im Entree eine künstlerische Intervention folgt und die Künstler und Künstlerinnen die Aufgabe auf sich nehmen, diese gigantische Wand zu bespielen. Und du bist eben einer der Gäste, mit dem wir das jetzt machen. Und du bist vor allem ein Stipendiat der Adenauer Stiftung der Künstlerförderung des ERF 2010 Fonds. Und nur Künstler aus dieser Förderung heraus bekommen auch die Möglichkeit, diese Einwand zu gestalten. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen, wie dieses Stipendium für dich war und was es dir gebracht hat.
Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank auch für das Stipendium. Denn dieses Stipendium ist tatsächlich eine Möglichkeit der Sichtbarmachung und auf eine Art Sichtbarmachung und auch eine Unterstützung für Künstler, die auch tatsächlich für die Künstler in ihren manchmal auch, ob das jetzt ein Produktionsproblem ist, ja, die zu lösen, ob es ein Problem ist, die sich dergestalt darstellt, dass viele Stipendien ja Residenzstipendien sind, also das heißt, die dem Künstler oder der Künstlerin ermöglichen, irgendwo an einem Ort zu arbeiten und Kunst zu schaffen. Allerdings ist das eben für Künstler, die Familien haben und in meinem Fall auch eine familiäre Situation durch unsere Tochter, die eben sehr viel medizinische Unterstützung benötigt, dass das für mich eigentlich gar nie in Frage gekommen ist, solche Residenzstipendien anzunehmen. Und manchmal denke ich, dass diese Residenzstipendien ein sehr guter Gedanke sind und für viele wahrscheinlich auch eine ganz tolle Erfahrung sind. So war für mich das eben auch eine ganz tolle Erfahrung, was aus diesem Stipendium, was ja ein Arbeitsstipendium sozusagen ist, aber unser Treffen dort am Comer See war auch eine ganz wunderbare Erfahrung, ganz tolle Menschen kennenzulernen. Das schließt sich ja sozusagen nicht aus, ja, dass man sowohl ein Stipendium, was einem eine gewisse Unabhängigkeit ermöglicht, als auch Kontakte und Inspirationen auch durch andere Stipendiaten ganz unterschiedlicher Fachrichtungen auch dort bekommen hat. Und deswegen würde ich sagen, ist es einfach ein ganz wunderbares Stipendium, was so auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch Wirkung entfaltet.
Ja, das hören wir natürlich furchtbar gerne mehr davon. Vielleicht kannst du noch mal was sagen. Du hast es zum Schluss erwähnt, mehrere Fachrichtungen. Das ist ja in der Tat ein interdisziplinärer Ansatz, den wir fahren. Und auch in den Werkstätten am Comer See, in Adenauers ehemaliger Ferienvilla, umsetzen. Dieser interdisziplinäre Dialog ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte für die bildende Kunst heute, auch für Künstler, die in diesem Metier arbeiten.
Ja, also ich denke, es ist gerade so etwas, das wahrscheinlich heute, vielleicht heute sogar noch mehr als früher, so der Begriff des Künstlers sich geweitet hat, ja. Also dass ganz viele, man kann das auch kritisch sehen, ja, also dass ganz viele Musiker anfangen zu malen und Maler auch, sag ich mal, in andere Bereiche vordringen, die vielleicht irgendwie so per se gar nicht auf der Hand liegen. Und das ist aber das, was es eben ausmacht, ist eigentlich eine Sicht zu ergänzen oder zu befruchten von einer Haltung her kommen. Ne? Also das heißt, mit welcher Haltung ich in der Welt stehe, beeinflusst natürlich auch meine Arbeit. Und da glaube ich, ist es dann manchmal auch, ja, ob dann jemand Bildhauer ist, malt, musiziert oder Schauspielerei oder Schriftstellerei betreibt, ist dann eigentlich gar nicht, oder sagen wir mal, ist das ist irgendwie sind verschiedene Facetten einer Haltung zum Leben, sage ich mal.
Du machst im Prinzip schon den Weg auf für das Gespräch zum Thema, ich will es mal nennen, politischer Künstler. Denn das, was du beschrieben hast, sind ja einmal deine Lebenswelten, aber natürlich zugleich auch Weltgeschehen, die sich in diesen Lebenswelten deinen persönlichen spiegeln. Ich würde gerne nochmal nachfragen, weil es ein Thema ist, das vielfach unsere Stipendiaten betroffen und beschäftigt hat. Das war die Auszeit durch Corona.
Mhm.
Da merkt man, dass wir noch eine Menge aufzuarbeiten haben. Und deshalb ganz nochmal konkret die Frage an dich, inwieweit diese Corona-Zeit, diese Auszeit, dieses künstlerische Vakuum, inwieweit diese Zeit dich beeinträchtigt hat. Konntest du es nutzen oder war es nur eine Auszeit? Wie hat sich das gestaltet?
Also tatsächlich, also würde ich gleich mal voranstellen, dass da die, also da vielleicht würden da viele mir auch widersprechen, aber ich würde sagen, die bildenden Künstler, also ich kann jetzt vor allem jetzt für mich sprechen, haben davon, also jetzt, es geht jetzt nicht um das, was uns alle in der, als gesamte Bevölkerung betroffen hat, ja, die verschiedenen Maßnahmen oder, sondern für mich als Künstler war es, glaube ich, weit weniger schlimm als jetzt zum Beispiel für die darstellenden Künstler, vor allem für die Musiker. Also ich weiß, dass wir selber so ein Format mit Freunden organisiert haben, wo wir immer quasi die verschiedenen Genres, also bildende Kunst und darstellende Kunst, eben musikalische Interventionen zusammengebracht haben. Und das, was man dann mitbekommen hat, ist von den Musikern, bei denen ist gar nichts mehr, ist alles weggebrochen. Während ich sagen muss, für mich als bildenden Künstler war es so, manchmal fast eine Entspannung, weil der Kunstmarkt eben zum Beispiel durch diese, ich möchte jetzt sagen, unsägliche Anzahl von Messen, von diesen Formaten, die einen auch immer, jetzt sagt man, ist ja ein Luxusproblem, aber auch immer auch unter so einen Druck gesetzt haben. Da haben wir eine Messe, die kostet sehr viel Geld, wir brauchen Arbeiten von dir. Und das hat...
Von Seiten der Galerien aus.
Von Seiten der Galerien aus. Und das hat für mich jetzt ganz persönlich eine gewisse Entlastung gebracht, ja. Weil man nicht mehr in diesem getakteten Damus und da ist das wieder und weil die Messen sind ja, also es gibt ja, ich möchte fast sagen, fast keinen Monat, wo keine Messe ist, ja. Und das muss man auch ganz klar sagen. Also ich kenne von vielen Galeristen die Aussage, dass diese Pandemiejahre für sie mit die besten waren, weil eben der ganze Kostenblock der Messebeteiligung weggefallen ist und sie trotzdem, weil die Leute zu Hause waren und nicht verreist sind, dann gesagt haben, dann kaufen wir uns vielleicht mal ein schönes Bild für unsere Wohnung zum Beispiel. Deswegen sage ich, sind die bildenden Künstler, da habe ich auch schon gleich zu Beginn gesagt, weil er gerade sofort die Kultur, alles geht kaputt, alles schafft sich ab, da habe ich gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob das die bildenden Künstler die sind, sein sollten, die gleich am ehesten schreien, ja. Weil eben für ein Orchester, dann ist Schluss. Ne? Da gibt es keine Veranstaltung mehr. Und das sind dann bemühte Formate gewesen, sowas über YouTube zu lösen. Also um das wieder zurückzuführen, für mich selber war es, für uns als Familie war es hart, ja. Aber in der künstlerischen, also im Künstlerischen war es für mich manchmal fast auch ein, so eine mehr Ruhe zu haben, um was zu entwickeln. Und tatsächlich nach einer Zeit, wo erstmal gar nichts ging, das ist schon klar, hat sich dann doch die Lage deutlich gebessert, ja.
Man muss vielleicht sagen, du hast eine verantwortungsvolle eine verantwortungsvolle Galerie, die genau guckt, welche Messe sie wahrnimmt und welche Künstler sie mitnimmt. Das ist nicht immer so. Das ist ja sowieso überhaupt eine Krux in dieser Geschichte, dass einerseits man nach Verlangsamung sucht in dem Kunst- und Kulturgeschehen, gleichzeitig aber bei den Messenbeteiligungen ja die Situation hat, dass es dann, wenn der Galerist sagt, wir fahren mal runter, die Künstler sagen, nee, wir wollen aber auf der Messe vertreten sein und das ist ja auch legitim. Aber ich will nur sagen, dass, weil du sagst, Luxusproblem, das war es dann wahrscheinlich auch bei aller Beeinträchtigung durch das besondere Engagement, familiäre Engagement, das dein Leben ja auch betrifft, denke ich, dass es beide Facetten gab. Eben.
Auf jeden Fall. Deswegen sage ich, ich kann jetzt ja nicht für, also ich spreche ja nicht hier für die bildenden Künste, sondern für mich persönlich.
Ja.
Und deswegen will ich das nicht beurteilen. Ich habe einfach nur so aus in der also in dem Moment, wenn man so sieht, wie Leute, die eben es werden also die Theater geschlossen und die Konzertsäle und die können nicht ihre Musik auf einem anderen Weg verkaufen, sage ich mal. Und dann ist es reine existenzielle. Also das liegt dann auf der Hand, dass da während ein Bild kann ich in meinem Atelier malen, ohne Corona-Beschränkungen sozusagen, und die Galerie kann es sozusagen verkaufen. Und dann diesen Weg haben jetzt zum Beispiel Musiker da nicht gehabt. Ja.
Und dann werfen wir doch mal einen Blick jetzt auf deine Arbeit, die tatsächliche Arbeit, aber eben auch so den Werdegang von Eckart Hahn. Du kommst ja nicht direkt von der bildenden Kunst, sondern hast einen, ich weiß nicht, ob man es Umweg nennen soll, wahrscheinlich nicht, weil alles wirkt dann doch am Ende sehr stringent und auf einen Punkt zulaufend. Aber du kommst eigentlich von der Fotografie, vom Grafikdesign. Vielleicht sagst du 2, 3 Sätze dazu.
Ja.
Weil vielleicht der Hinweis sollte noch gegeben werden an unsere Zuhörerinnen, dass deine Arbeiten vielleicht als hyperrealistischer Surrealismus als Hilfskrücke sozusagen bezeichnet werden können. Dazu solltest du auch etwas erzählen.
Ja, also was für ein Ismus auf jeden Fall hinter meiner Arbeit steckt, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe schon so viel gehört, deswegen. Ja. Ich sage jetzt einfach mal so, ich komme aus einer Familie, die, wo die Kunst die hat da keinen Platz gehabt. Als Konsument, sage ich mal, ist man natürlich auch mal ins Museum gegangen, aber hat jetzt irgendwie, dass man da irgendwelche Anknüpfungspunkte zu irgendeinem Onkel, der Kunst gemacht hat oder. Und deswegen war für mich die Kunst immer auch etwas, was für mich quasi gar kein Begriff war, der sich für mich, für den ich irgendwie schon ein richtiges Gefühl oder gehabt habe und war deswegen auch immer unsicher, was es eigentlich bedeutet, ein Künstler zu sein. Ja, der Mensch neigt immer zum Klischee und zur Vereinfachung. Und in meiner Welt als junger Mensch habe ich gedacht, ein Künstler ist ein ganz irgendwie exaltiert, besondere, also Persönlichkeiten auch so. Also ich sag mal so, für den Laien, ist ja jedem so der Van Gogh sozusagen. Also für jeden ist immer, der sich dann das Ohr abgeschnitten hat. Die Künstler sind ja eigentlich, die sind ja auch.
Aber es gibt auch Spitzweg.
Ja, genau. Aber der hat ja, also sag ich mal, deswegen, ich habe, also in meinem Klischee war sozusagen der Künstler ein spezielles Wesen. Und ich habe für mich selber irgendwie gedacht, dass ich an so vielem interessiert bin, ja, und mich selber aber nicht als ein besonderer, also als eine Besonderheit oder irgendwas empfunden habe, dass ich mit irgendwas gesegnet bin, sondern ich habe immer gezeichnet und gemalt, ja, also seit ich denken kann. Und dann war es so, dass ich eben gedacht habe, naja, also ist ja dann auch irgendwie eine Frage von, auch von Mut, ne? Also zu sagen, ich werde jetzt Künstler, ja, und da war für mich, also wir kommen aus einem, also sagen wir mal, war nicht viel Geld da, sage ich einfach mal so, aus von der Familie. Und dass irgendwie auch immer so ein quasi so eine Angst da war, oder beziehungsweise, dass man was macht, wo man auch existieren kann, Geld verdienen kann.
Natürlich.
Und das ist ja auch so, dass die künstlerische Karriere eine in den allermeisten Fällen ganz harte existenzielle Frage einfach ist ans Leben, ja, wie kann ich davon leben und arbeiten gleichzeitig? Und dann habe ich tatsächlich, weil ich auch, wir hatten, also mein Bruder hat dann irgendwann mal zu Hause angefangen, so Schwarz-Weiß-Fotografie zu machen und hat dann selber entwickelt und habe ich dann auch gemacht. Da war ich auch vielleicht 16, 17 das erste Mal. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht Fotograf zu werden, irgendwie wäre ja was. Und dann habe ich diese Ausbildung angefangen, habe aber schnell...
Sag mal doch, wo das war, wo du kommst, woher...
Mein Abitur habe ich in Schwäbisch Hall gemacht. Mhm. Und der Weg dahin war eben auch, weil mein Vater ist sehr früh verstorben und war Arzt. Und wir sind eigentlich fast alle 2 Jahre irgendwie umgezogen von einer Klinik zur nächsten. Und deswegen ist aber so ein Haupt, den Großteil meiner Jugend habe ich in Schwäbisch Hall verbracht. Mhm.
Und also eher die Provinz.
Genau, ja, ja. Genau, ja, das ist so. Ja, und tatsächlich ist es dann auch nochmal eben so, das, was ich vorhin so eingangs gesagt habe, mit der Berührung mit Kunst, ja, also ist dann natürlich auch nochmal ganz anders als jetzt hier in Berlin, ja, und damals, als ich in Schwäbisch Hall war, da hat auch Wirth seine Kunsthalle noch nicht gebaut gehabt und deswegen war das irgendwie für mich ein abstrakter Begriff eigentlich, was bedeutet es, Künstler zu sein. Und da war Fotograf viel handfester. Ja, da ist auch irgendwie was mit Kreativität. Und dann habe ich das angefangen und sehr schnell festgestellt, dass ich gemerkt habe, da ist immer ein technischer Gegenstand zwischen mir und dem Bild sozusagen. Ja, also wie so ein ja, irgendwie, das hat mir irgendwie nicht behagt. Ja. Und dann habe ich irgendwie, ich habe immer gemalt und habe...
War das, entschuldige, ich muss da mal zurück, war das ein positives Gefühl oder eher nicht? Ich erinnere mich an eine Aussage der großen Fotografin Leonore Mau, die gerade oder nach ihrem Tod jetzt die erste große Retrospektive in München hat, die zu mir gesagt hat, sie hat im Zuge des fotografischen Erfassens von Riten, diese Kamera immer als Schutzschild für sich empfunden, die das Distanz der Szenerie, die sie betrachtet, gegenüber schafft und das für sie eine Rettung ist, sozusagen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also das ist ja, deswegen ist es ja ein, also deswegen ist das ja nicht ein, also so ist es oder ein Gesetz, sondern es ist ja für jeden was Persönliches. Manchem hilft die Distanz, ja, die das dann auch, die das in sich trägt. Und für mich war es aber so, dass ich immer so das Gefühl habe, das ist ja irgendwie doch nicht ganz so meins. Ja? Also es ist so was wie, dass da die Bedingungen des technischen Gegenstandes, ja, die bedingen dann eben auch das Endprodukt, ja. Und ich habe dann auch mal, wir hatten dort auch gestriffen Fotografie aus dem Bauhaus, ja. Und dann hat unser Dozent da, der erzählt hier und wie vorne so noch so eine ein Lampenschirm von der Beleuchtung damit reinhakt, dass die das da brechen, und die Realität und so. Und ich habe dann manchmal gedacht, ja, vielleicht war es einfach nur, ja. Du schaust das Bild an, oh, da ist der Lampenschirm ja noch mit drin.
Ja.
Aber sieht eigentlich auch ganz gut aus.
Ja.
Ja, also, und das weiß ja jeder heute, das ist ja früher nochmal ein was ganz anderes gewesen, wenn man begrenzte Anzahl von Fotos auf der Filmrolle hat. Oder also das heißt, man sich selber auch entscheiden muss. Ja? Mhm. Aber trotzdem konnte man immer noch sagen, hier habe ich irgendwie auf dem Negativfilm 20 Versuche, ja?
Ja,
und ich wähle dieses Bild aus. Ja? Heute ist es ja, heute ist es ja fast unmöglich, irgendwann noch zu entscheiden, weil die durch das Digitale kann ich jederzeit noch 10 Bilder machen und nochmal 10. Mir hat das irgendwie mir gefällt es irgendwie, dass man sich gerade in meinem Fall, wo auch meine Bilder sehr lange, also man muss sich entscheiden. Ja, wenn ich ein Bild anfange, dann male ich das auch zu Ende sozusagen, weil es sonst so viel Energie verloren geht. Ja, also weil es sehr langsam ist und wenn ich dann nach 3 Wochen abbreche, die Zeit hole ich nicht mehr rein. Ja, also wenn es dann sagt nach 3 Wochen, nee, das ist nichts. Deswegen ist die Frage nach der Entscheidung für dieses Bild, ja, die ist viel größer. Ja, also und das finde ich hat aber auch etwas so eine Anforderung dahin in die Richtung. Ich muss mich auch mal entscheiden. Und das ist tatsächlich auch etwas, was unsere Zeit ja so eine gewisse Unruhe hat. Ja, dass ich habe mit meiner Tochter mal drüber gesprochen. Das werden alle Eltern kennen, deren Kinder mit sozialen Netzwerken zu tun haben. Wenn man jetzt sagt, YouTube, ein Film, ich schaue was auf YouTube. YouTube bietet ja so viel, dass sozusagen die Entscheidung, etwas anzuschauen, die kann ja jederzeit revidiert werden. Sobald irgendeine Phase entsteht, wo was langweilig wird, dann kann ich skippen, dann kann ich was anderes anschauen. Und es gibt immer etwas, was mich interessieren könnte. Ja? Und diese Festlegung, ich entscheide mich dafür, ja, die hat irgendeine Kraft.
Die hat eine Kraft, aber sie erfordert natürlich auch eine irrsinnige Disziplin. Du musst ja dann den inneren Schweinehund unter Umständen auch an der einen oder anderen Stelle besiegen, um eben das künstlerische Geschehen einem finalen Punkt zuzuführen. In dem Zusammenhang, weil ich sagte Provinz, bist du eher ein Arbeiter im Stillen, in der Ruhe oder brauchst du zwischendrin auch mal und vielleicht auch etwas länger den aggressiven Angriff des turbulenten Geschehens der Städte? Also wir fragen natürlich immer, weil wir viele Stipendiaten haben, die nicht unbedingt aus Berlin kommen, aber in irgendeiner Form dieser Stadt verbunden sind, eine Zeit lang Aussiedlung gemacht haben, Projekte gemacht haben, ausgestellt haben, was auch immer, und dann am Ende sich hier wieder finden. War Berlin jemals eine Option für dich?
War mal kurz in der Verlosung, weil meine Frau aus Berlin kommt. Ja. Ja. Und dann war die Frage, gehe ich nach Berlin oder kommt sie nach Süddeutschland in die Provinz? Ja, und meine Frau wollte das dann am Ende auch mal raus aus Berlin. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass es, glaube ich, für mich eine ganz gute Sache ist, nicht in der Metropole zu sein, weil ich immer gemerkt habe, dass mich Dinge unglaublich beschäftigen. Also ich brauche ganz wenig, damit in mir Dinge sozusagen in Gang gesetzt werden können. Und ich denke manchmal, es ist so, dass es Menschen gibt, die brauchen sozusagen eine Inspiration von außen sozusagen, damit etwas in ihnen auch in Gang kommt. Ja. Und bei mir ist es eher so, dass ich sozusagen sehr viel immer in Gang bin dass ich merke, dass diese Ruhe, die ich da habe, dass die mir das ermöglicht, auch diese Gedanken auch immer mal wieder irgendwo zu ordnen. Ja? Ich habe auch eine Galerie in New York und tatsächlich bin ich immer sehr, sehr gerne in New York gewesen. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln, aber auf jeden Fall war das für mich immer eine ganz tolle Zeit da, aber eben nur vielleicht eine Woche und dann merkt man, dass dieser Spannungspegel, der dort da ist, ja, dass der eben mir nicht so gut tut. Ja.
Stimmt der Rhythmus nicht so ganz mit der Stadt überein.
Und Noch ganz kurz eins. Und eins ist ja etwas, ich sag mal, in der das Klischee, um das zu bemühen, ist ja häufig, und vielleicht war das früher tatsächlich ja auch mal mehr so, große Stadt, große Kunst, kleine Stadt, kleine Kunst. Ja? Also das heißt, die Provinz hat sich früher auch, hat man gesehen, Leute, die vom Land kommen, die haben andere Klamotten angehabt, weil sie gar nicht die Trends so also in den Städten gesehen haben. Die haben einen anderen Blick auf die Welt gehabt. Und das hat sich komplett verändert, ja? Dass sozusagen die Kultur, also ich kann es ja nur sagen, auf der Schwäbischen Alb bei uns, also richtig hart auf dem Land, ja, die jungen Leute, die wissen das Gleiche über die Kultur oder über, also jetzt spreche ich vielleicht erstmal von Popkultur, ja, wie die jungen Leute hier in Berlin, ja. Das ist jetzt nicht so, weil die ja alle sozusagen fast nur noch im Netz leben, ja, so.
Ja, genau. Früher hätte man gesagt, sie sind viel unterwegs. Das gilt sicherlich für viele Künstler nach wie vor. Das sehen wir auch anhand der Lebensläufe, wenn wir uns die Biografien näher anschauen. Aber natürlich sind es vor allem virtuelle Reisen. Man begibt sich eigentlich gar nicht wohin, sondern das geschieht auf artifiziellen Wegen. Ich erinnere das auch an Kirchner, der seinen Stuhl nie verlassen hat und exotische Szenerien zu Papier, zur Leinwand gebracht hat. Wie dem auch sei, ist es so, dass eines fehlt, das hast du vorhin schon so nebenbei angesprochen, nämlich Gewissheiten durch die politische Situation, der wir ausgesetzt sind und die du jetzt für Amerika kurz angedeutet hast. Wenn wir jetzt auf deine Arbeiten gucken, vor dem Hintergrund, was ich gerade versucht habe anzudeuten, sind es ja die großen Themen eigentlich, die dich bewegen. Wahrheit und Wirklichkeit, am Ende auch Leben und Tod, Natur und Kultur. Themen, die den Menschen bewegen, Themen, die der Mensch bewegt. Aber der Mensch fehlt auf deinen Bildern. Ja. Wir sehen das Tier in allen Variationen, die Schildkröte, den Vogel, den Tiger, auf den wir noch kommen werden, aber den Mensch nicht. Und trotzdem ist er irgendwie da. Was geschieht denn da eigentlich auf der Leinwand bei dir?
Tatsächlich habe ich habe früher auch mal Menschen gemalt und irgendwann festgestellt, dass man dass dann sozusagen immer die Frage im Raum steht, ist das ein Selbstporträt vom Künstler? Was ist das für eine Figur? Ja, die, also so, für mich ist eigentlich, also sozusagen die Wesenheiten, die in meinen Bildern auftauchen, die sind sozusagen stellvertretend für das Leben an sich. Ja, eigentlich kann man es so sagen. Und sie haben auch nicht die Bedeutung, wie sie vielleicht früher mal waren, dass sie so wie aus der Fabel zum Beispiel, dass die Schildkröte würde für das stehen und der Rabe für jenes, sondern sie sind eigentlich, ich würde sagen, sowas wie ein abstrahiertes Gefühl für eine Kreatur. Also das bedeutet zum Beispiel für mich, warum wähle ich, ich habe relativ häufig auch Vögel in meiner Arbeit. Und ein Vogel, habe ich mal so drüber nachgedacht, ist eigentlich ein sehr passendes Wesen für, also sagen wir, es gibt Menschen, die essen Fisch, aber sonst leben sie vegetarisch. Nennt man Pesketarier. Weil sie dem Fisch, den können sie leichter essen als ein Schwein. Mhm. Ja? Weil der Fisch für sie sozusagen nicht ganz so nah ist. Ja. Fast schon eigentlich kein Tier mehr, weil er so kalt und ja, der tritt mit uns, die Aquarianer werden mir jetzt widersprechen, nicht so in Kontakt, sage ich mal. Und der Hund ist dann eine große Projektionsfläche, ja, der hat halt auch schon wieder, so einen Hund hatten wir früher und die Nachbarn und weißt du noch, und der Vogel ist sozusagen so was wie, er ist uns fremd. Und Tier genug, dass wir ihn sozusagen doch auch in Kommunikation mit ihm treten. Also er ist sozusagen ein perfektes Wesen dafür, dass wir ihm sozusagen so diese kreatürliche, also diese die, also sagen wir, uns ähnliches Wesen empfinden und trotzdem kann er in der Distanz auch so in, als reine Funktion für das Leben auftreten.
Ja, ja. Du hast das Stichwort Fabel genannt. Wie sieht das aus bei der Literatur? Spielt Literatur für deine Arbeit, losgelöst vom persönlichen Interesse, spielt Literatur für deine Arbeit eine besondere Rolle?
Ja, also sagen wir so, die Literatur spielt eine ganz große Rolle, aber ich kann sie nicht definieren, was es ausmacht. Ich weiß, dass ich, also ich habe das mal, das ist schon vor Urzeiten her, so verglichen, wenn ich arbeite, dann höre ich unheimlich viele Hörbücher. Also Tausende habe ich als erst ganze Regale mit CDs, dann irgendwann jetzt natürlich digital. Und das ist sowas wie akustische Coca-Blätter sind, ja. Also wie in der Mine, die Silberarbeiter in Südamerika ja diese Coca-Blätter essen, um wach zu bleiben, um ihre ganz schlimme Bedingungen, darum geht es mir jetzt gar nicht, ja, das mit mir zu vergleichen. Aber es ist sowas wie das, dass es halt eben schon, was du vorhin gesagt hast, auch mit Disziplin, sind sozusagen die Bücher, als Hörbücher in dem Fall, Begleiter meines Alltags, ja, die mich sozusagen auch geistig wach halten, denn tatsächlich ist es so, dass, das sage ich mal ganz profan, viele Arbeitsschritte, die in meiner Arbeit stattfinden, auch sehr redundant sind. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten bei diesem Kunstwerk, was hier ist, ja, wenn man irgendwie Fell malt, ja, dann sind das eben Wochen oder was weiß ich, wo man Haare malt. Ja, es ist ja.
Es ist auch dann für dich ein kontemplativer Akt, ja, hat das genau. Meditation sozusagen, also Meditation lassen wir mal weg, ein kontemplativer Akt.
Also teilen dann auf jeden Fall. Also das ist so, und man merkt dann auch, dass man manchmal besser da reinfindet in dieses Kontemplative, in das so, in dieses Machen, und manchmal mehr ringen muss darum. So ähnlich wie wahrscheinlich irgendwie, ich bin jetzt keiner, der meditiert, aber ich stelle mir das so vor, dass man manchmal tiefer oder oberflächlicher in so einen Zustand reinfindet. Ja.
Ja. Und in welchen Zustand findet der Betrachter rein, ist jetzt die Frage. Was sehen wir hier in der Akademie in Berlin, in der Tiergartenstraße, auf der großen Einwand von Eckhart Hahn? Was ist da los? Kannst du das mal beschreiben?
Ja, also da kann ich noch ganz kurz anknüpfen, was Literatur für mich bedeutet. Also Literatur ist natürlich, und das, was ich dann eben aufnehme, sind immer, sinkt ein in ein. Und aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, welche Hörbücher hast du bei dem Bild gehört? Also hat das Hörbuch jetzt zu etwas geführt? Aber es sind natürlich Dinge, also Fragmente, die dann in einem drin bleiben. Und so ist zum Beispiel ein Fragment, wo ich irgendwie, was mich beschäftigt hat, ob das jetzt aus einem Buch kommt oder aus dem Leben, das Puzzle. Ja? Also, dass man sozusagen aus Bruchstücken die Welt zusammensetzt.
Ja.
Ja? Also so mal als Bild gedacht.
Und sich bei dir natürlich die Frage immer stellt, wenn ich es dann zusammengesetzt habe, sehe ich denn das eigentlich, was ich vermutet habe? Das
genau. Und,
perfekte Bild.
Genau. Und das und in dem Bild, was jetzt hier gezeigt wird, ist es ja so, dass diese Puzzleteile, also es ist, um das jetzt zu erklären, es ist ein Leopard, der aus Papier zerrissen ist. Ja? Also ist lauter zerrissene Papierschnipsel. Ist jetzt kein Puzzle, wie man sich das so vorstellt, wie von Ravensburger, sondern lauter Papierschnipsel. Und in meinem Bild sind diese Papierschnipsel korrekt zusammengesetzt. Und trotzdem ist sozusagen das Bild falsch, weil die Puzzleteile sozusagen zwar von der Form zusammenpassen, aber nicht vom Inhalt. Ja, und das ist für mich so, also wo ich überlegt habe, über das Puzzle so nachgedacht habe, wie wäre das, ein Bild zu machen, das eben eigentlich dieses Scheitern unserer Versuche aus diesen ganzen, also aus dem Scherbenhaufen, den wir ja in unserer Welt täglich sehen, eine Welt zusammenzusetzen und zu festzustellen, sie ist nie heil. Ja? Also das ist ja auch etwas, ein Bild, mit dem, egal, Populisten, sage ich mal, werben, dass sie sagen, wenn ihr uns folgt, dann wird es mal wieder so, wie ihr das kennt, die heile Welt. Ja? A, gab es das natürlich noch nie, eine heile Welt? Und B, ist es eine Illusion, dass man denkt, man könnte irgendwo wieder hin zurück, kommen, wo man eigentlich auch noch nie war. Ja? Also das ist so ein... Aber es ist natürlich verfängt gut, wenn man sagt, ich kann euch eine Welt präsentieren, die ihr wieder versteht.
Die man vielleicht auch nur ganz kurz versteht, so in so kurzem Aufflackern dessen, was man Wahrheit nennt. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt in deiner Arbeit. Mhm. Deshalb auch dieses Spiel mit den Puzzleteilen und den unterschiedlichen Oberflächen, die sich da präsentieren als Lösung und dann doch eben nur Oberfläche sind. Wahrheit der eine Begriff und Wirklichkeit der andere. Da liegen eben dann doch Welten buchstäblich dazwischen und man nähert sich, glaube ich, mitunter deinen Arbeiten mit dieser Illusion, dass wir noch mal kurz erfahren können, was so künstlerische Wahrheit eigentlich ist. Mhm. Und man stellt dann ganz schnell fest, so ist es mir oder geht es mir häufig beim Betrachten einer Bilder, dass man sozusagen in eine Falle tappt, weil etwas angedeutet wird, was eben dann doch bewusst nicht eingelöst werden kann.
Wobei den Begriff Falle, den sehe ich jetzt, sage ich mal, für mich nicht unbedingt, weil ich sozusagen die Leute, also es sind sozusagen keine, ich kann es jetzt mal so sagen, Bildrätsel, ja, also nee. Die nach nee. Einer Auflösung und dass man sagt, ich führe dich jetzt auf den Weg und eigentlich meine ich das, sondern es ist eigentlich eher so, dass es ist ja, wenn man so will, es ist alles immer gleichzeitig da. Also ich habe mich viel auch so mit über meine Tochter kommt mit so der so die japanischen Manga-Kultur beschäftigt und eben dahinter steckt eigentlich so eine shintoistische Weltsicht, ja. Also dass es nie, also dass sozusagen Gut und Böse und das der Erfolg und das Scheitern eigentlich immer ganz nah beieinander sind, wenn nicht im gleichen Moment enthalten. So zeigt sich das auch, dass Heldenfiguren so in den Manga sind häufig auch Figuren, die auch gebrochen sind, im Gegensatz zu den, sag ich mal, die westliche Mickey Mouse und Superman sind sozusagen reine Lehren des sozusagen Guten, ja. Und haben ganz wenig Brüche in sich. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Bild zurückkomme, dann ist es eben so, es ist für mich dann eben nicht die Frage, hier ist das Puzzle richtig zusammengepuzzelt, aber dahinter steckt eine gebrochene Welt, sondern in diesem Scheitern, also in dem, dass es eben nicht zusammenpasst,
ja,
steckt auch sowas wie eine Hinwendung dazu, damit auch leben zu können. Also das
absolut.
Heißt, mit dem Bruch oder mit dem Verlust auch klarzukommen. Ja? Und da, also meine Frau hat ein Buch gelesen von Andreas Reckwitz, einem Soziologen. Da habe ich dann auch mal mich so ein bisschen beschäftigt und deswegen, ich will mich da gar nicht so weit rauslehnen, aber er hat eben darüber auch geschrieben, dass wir als Gesellschaft wenig Kompetenzen sozusagen haben, mit diesen Verlustgefühlen umzugehen, weil wir in unserer Erzählung immer sozusagen ein Fortschrittsglauben hatten. Ja? Also wie ich aufgewachsen bin, war eigentlich auch immer klar, Dinge verbessern sich, das wird geschmeidiger, das wird so und der Hunger wird überwunden und Glasnost, die Russen und wir werden jetzt irgendwie so. Ne? Das war irgendwie sowas, dass alles besser wird und wir jetzt feststellen, dass wir in dieser Transformationszeit, in der wir leben, wenig Handhabe haben und
nichts gelernt haben.
Ja, auch nichts Verbindliches, aber auch so wie Also wir stehen ja jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg vor einer Wahl wieder, ne? Und wir sind ja hier auch in einem politischen Kontext. Und man denkt ja immer, was man hört, sind eigentlich, wie ich das auch kenne, seit ich wählen darf, ja? Versprechen von sicheren Arbeitsplätzen, Versprechen von, ob das früher mal die Kohle war, heute die Autoindustrie, was wir alles retten und wie wir. Und es wird aber gar nicht so richtig mit den Menschen gesprochen, wie kommt ihr mit euren Ängsten klar? Ja, also unsere Partei hilft euch, mit den Ängsten klarzukommen, ja? Weil das wäre eine ganz große, das wäre wirklich eine große Leistung, wenn jemand den Menschen da behilflich sein könnte, ohne ihnen falsche Versprechungen zu machen, sondern sozusagen mit diesen Brüchen zu leben. Ja? Es wird sich verändern und es wird erstmal auch vielleicht schwieriger, aber das bedeutet nicht das Ende.
Ja. Politik, da ist das große Thema. Und hier an diesem Ort, natürlich ist es ein anderer Ort als üblicherweise ein Ort, der Kunstpräsentation ist. Wir sind hier in einem ehemaligen opulenten, aber jetzt wieder eher schlichteren Selbstverständnis vielleicht Areal, das eine durch und durch politische Konnotation hat. Würde die Arbeit, die wir nun wirklich nochmal konkret beschreiben müssen, würde die Arbeit im Galerienraum oder auf einer Messe oder am Ende in einer privaten Umgebung, das dürfte schwierig werden, ob des Umfangs, dazu sagen wir noch was, entwickelt das da die gleiche Kraft, die gleiche Aussage? Ist das ein Unterschied? Wer würdest du sagen, dass du dir deine Arbeit überhaupt in Hinblick auf irgendetwas malst? Oder ob das Kunstwerk durchweg autonom bleibt und immer auch für sich unabhängig vom Kontext existieren kann.
Ja, also da könnte ich, also sagen wir so, ich glaube, egal welches Kunstwerk, hat das auch immer einen rein ästhetischen Aspekt. Und zwar ganz unabhängig, ob das Beuys ist.
Das hören wir gerne, sehr gut.
Ja. Nein, das ist ja so.
Absolut.
Ja? Also das wird zwar... Also ich hatte jetzt eine Ausstellung im Kunstmuseum Villa Zanders, die jetzt zu Ende gegangen ist. Und da haben mich der Freundeskreis des Museums im Atelier besucht. Und dann kam jemand und hat gesagt, wir sind ja sozusagen durch die Düsseldorfer Schule sozialisiert kulturell oder in der Kunst, also sprich auch auf das politische Erbe von Beuys und so. Und das wäre ja was ganz anderes als das, was ich machen würde. Und da habe ich gesagt, ja, ist natürlich was ganz anderes, aber es ist ja so, die Herausforderung ist ja, also sag ich mal, ich denke jetzt gerade mal an das Erdtelefon von Beuys, ja, da könnte, also die Leistung, die jetzt zum Beispiel ein Betrachter leisten muss, ja, bei Beuys ist, dass er, wobei das Erdtelefon ja auch auch sehr viel Humor hat, ja, und aber sag ich mal über die Fettecke oder sowas, wenn man das so sieht, dann ist das Kunst oder kann das weg, so diese Thematik, ja?
Ja.
Dass man da drüber muss, über diese Schwelle, sich mit Beuys Haltung zur Welt, mit seinen Gedanken, die er aus welcher Gedankenwelt so eine Arbeit entwickelt wurde, das sagt man, ist ja selbstverständlich. Ja, also für Beuys jetzt gesprochen. Und umgekehrt gilt das ja für eine Arbeit, die ich mache, die jetzt vielleicht auf den ersten Augenblick sagen können, das ist ja wunderschön gemalt und das ist ja, und die Farben und ja, also können wir sagen, das ist ja ein schönes Bild. Aber ähnlich wie wenn man bei Beuys da stehen bleiben würde und sagen würde, ist ja nur fett, die da irgendwo oder ein Filz, der da rumliegt, ist es ja so, bei mir ist das, der Inhalt, genau gleichzeitig auch da. Man muss sich sozusagen auch, oder man muss nicht, aber man kann, aber um sozusagen mein Wesen als Künstler zu begreifen, da ist es dann eben auch so, dass man sagen kann, wenn man einfach nur sagt, das sind schöne Farben und ein schöner Vogel, dann macht man eben auch nicht diesen Schritt.
Ja.
Und so gesehen ist es mit dem Politischen, ja, oder der Rezeption davon, ist es eben so, dass es nicht an der Institution liegt. Also jetzt hier die Konrad-Adenauer-Stiftung, denkt man natürlich, klar, es ist ein politischer Kontext, da muss ja diese Arbeit auch sozusagen auf so einen Inhalt zurückgreifen, sondern an jedem Einzelnen, wie er seinen Geist weitet oder eben auch einfach nur an dem hängen bleibt, wo er gerade, was ihm gerade so augenscheinlich als erstes begegnet.
Ja, genau. Und deshalb gab es vorhin das Stichwort Falle von mir, in die man reintappt unter Umständen, wenn man dein Bild eben, deine Arbeit eben nur unter dem Gesichtspunkt des Ästhetischen sieht. Mhm. Das Besondere an den Arbeiten, wenn sie funktionieren, ich finde, sie funktionieren kongenial, ist ja das Besondere, dass du über die Schönheit quasi in dieses Bild hineingezogen wirst, durch diese irrsinnige Malerei, virtuose Malerei, die du praktizierst. Man aber, wenn man etwas Geübtes merkt, da schwingt was anderes mit. Und ich glaube, diesen Anspruch sollte man auch als Betrachter haben, dass man versucht, das auszuloten. Will aber auch nicht bestraft werden, wenn ich mich am Ende rumdrehe und nur sage, es war wirklich ein wunderschönes Bild, das ich gesehen habe. Ich glaube, das hat auch seine Berechtigung.
Absolut.
Aber es fasst natürlich logischerweise nicht gänzlich das, was das Bild in unterschiedlichen Formen aussagen könnte. Und ich habe den Eindruck, dass das auch die Reaktion vieler Betrachter, Besucher hier ist, die die Arbeit sich unten ansehen, dass sie einerseits fasziniert sind von dieser stupenden Malerei und natürlich dieser irrsinnigen Rahmenkonstruktion, zu der wir noch etwas sagen sollten, und merken, was hat das mit dem Leoparden auf sich, da mit diesen Fetzen und so, aha, ist das irgendwie so eine Puzzle-Ästhetik, kriege ich das zusammen, ich kriege es nicht richtig zusammen. Ja, und dann ist es auch noch hier am Tiergarten und dann fällt mir vielleicht ein, dass es am Ende der 30er Jahre diesen Propagandafilm gab, The Beast of Berlin, Hitler, The Beast of Berlin, könnte etwas damit zu tun haben, muss es aber nicht, mhm. Ja. Und um dieses Spektrum der Interpretation noch mal weiter aufzumachen, den Fächer noch mal weiter aufzumachen, haben wir uns ja gemeinsam entschieden, sozusagen ein Porträt, ein Leopardenporträt von dir zu nehmen. Es gibt ja auch noch den berühmten Papiertiger, also der Tiger, der Leopard, durchstreift ja dein Werk in vielfältiger Weise, dass wir so ein Porträt nehmen und in einen gigantischen Rahmen hängen. Der Rahmen ist größer als das Bild. Man müsste fast sagen, er schlägt das Bild, tut es aber natürlich nicht, sondern es fokussiert wie eine Kamera nochmal auf einen besonderen Punkt, nämlich auf das Bild im Zentrum dieser Rahmenkonstruktion. Aber der Rahmen, so wie wir ihn zeigen und so wie wir den Tiger, den Leopard präsentieren, verweist auf eine endlose Hybris. Denn der Rahmen bietet ja immer Möglichkeiten, nochmal den Inhalt der Arbeit oder die Arbeit selbst zu manipulieren, wenn man so will. Und diese Idee, so ein gigantisches Bild in ein Viertel zu hängen, wo die Politik herrscht und ja Hybris mitunter auch auftauchen soll, schien es uns besonders reizvoll, dieses Bild hier zu zeigen. Stellen wir uns mal vor, das Bild hängt irgendwo ganz anders. Was wäre dann?
Also, um das vielleicht den Zuhörern nochmal zu verdeutlichen, der Rahmen, also jeder war schon mal in so einer Porträtgalerie,
ja,
in einem Museum, wo so alte Rahmen,
ja,
das sind sozusagen meistens so Formate, ich sage jetzt mal sowas wie um 60, 50 oder, ja, so, ne, oder vielleicht sogar auch 30, 40 oder solche Größen. Und wenn man sich so einen geschwungenen Holzrahmen vorstellt, so einen alten aus dem 19. Jahrhundert, ja, oder noch älter, dann muss man sich das jetzt so vorstellen, dass der Rahmen eigentlich nicht überdimensioniert ist. Er ist ja 4 Meter hoch, ja, aber er ist sozusagen, das ganze Bild ist sozusagen aus diesem kleinen Bild in die Hybris gebracht, also riesig, ja, ja, und eben auch dieser Holzrahmen, der ist eben auch eigentlich mit in dem Fall das Kunstwerk, weil es letztendlich sowas wie ein Porträt unserer Zeit ist.
Ja? Absolut.
Also es ist sozusagen genau, es ist nicht das Porträt von Adenauer oder von irgendjemandem. Eben nicht, sondern es ist das Porträt der Zeit. Ja? Also nicht von einer Person, sondern von der Zeit selbst. So empfinde ich das. Ja? Eben in einer Welt, die so paradox ist, ja, die eben nicht mehr so zusammenzukriegen ist, ein Bild zu schaffen, was das so in sich trägt, ja. Und das auf eine Art ohne jetzt mahnenden Zeigefinger, ohne dass man sagt, ja, hier der Abgesang der Zivilisation oder Kultur, sondern eigentlich nur ein Bild, was, so wie du das gesagt hast, man kann das ästhetisch einfach auch von seiner Ästhetik, es sieht einfach wunderbar aus, wie es geworden ist. Und in dem Fall ist mir vorhin, als du eingeführt hast, die Einwand, ja, habe ich gesagt, es ist in dem Fall auch der Aufwand, weil es unglaublich viel Ressourcen und auch wirklich viel Engagement von ganz unterschiedlichen Leuten erfordert hat, das so zu realisieren. Aber es ist dann eben auch so, dass es sozusagen mit seiner Größe auch die Berechtigung einfordert, wahrgenommen zu werden. Ja? Also das ist vielleicht auch etwas, wo man sagt, ja, muss das dann so groß sein? Ist das irgendwie? Aber es ist in einem öffentlichen Raum, findet es statt. Und ich wollte nicht, dass es untergeht. Ich wollte, dass es gesehen wird. Und das, um da den Anschluss zu finden auf die Frage, wenn es woanders hängen würde, ja, in einem Hotel, sage ich mal, in der Lobby oder in einem Unternehmen, dann denke ich, dass es auch das erreicht. Ja, weil ich glaube, für die, also das ist ja so, weil du gesagt hast, jemand, der sagt, oh, das sieht aber, ich sag's jetzt mal, cool aus, oder, und ihm reicht das, dann hab ich, bin ja kein Didaktiker. Ja? Ja. Ich habe jetzt keinen Anspruch daran, ja, dass ich sage, na, da hast du es aber nicht verstanden. Es gibt ja Leute, die, also ich glaube, ganz viele, die im Bereich Konzeptkunst arbeiten, haben schon den Anspruch an die Menschen, dass sie das sozusagen sich auch die Mühe machen, dort sozusagen den Kontext zu eruieren. Ja? Und meins ist sozusagen, hat eben so die, ich sag mal, diese niederschwellige Möglichkeit, auch mit der Ästhetik sich zu befassen. Und wenn wem das reicht, bin ich auch fein mit, ja. Genau. Aber dass die Menschen, und ich glaube, dass es schon davon nicht wenige gibt, die sich eben, die das für einen Gedanken oder die einen Gedanken in Schwingung bringen kann, der dann eben vielleicht für sie selber erstmal ganz persönlich irgendwie ein wichtiges Momentum ist.
Ja. Das, was du sagst, haben wir uns schon seit geraumer Zeit immer wieder als Aufgabe gestellt, weil es geht ja in diesem Fall auch um den Dialog zwischen Kultur, Kunst und Politik. Wir haben uns immer die Frage gestellt, ob es nicht auch spannend sein könnte, den Dialog zwischen Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft dezidierter nochmal in Augenschein zu nehmen, und sind im Moment gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, das an einem anderen prominenten Ort der Wirtschaft hier in Berlin, wie auf einer Mini-Tournee sozusagen, das Bild, das ursprünglich hier in der Stiftung hängt, dort in einem exponierten Surrounding präsentieren. Und ich weiß jetzt schon, dass, wenn das klappen würde, dieses Bild von dir dort eine enorme Wirkung entfalten würde, weil es nochmal brachialer eintrifft oder eingreift in Welt. Mhm. Das werden wir sehen. Also ein bisschen
spannend.
Ja, natürlich. Und wie soll ich sagen, ein kleiner Blick in Vorbereitung, die wir treffen. Mal gucken, ob es klappt. Deshalb die Formulierung in so manchen Hieroglyphen. Ja, lieber Eckart, wir könnten endlos weiterreden, das merke ich schon. Wir werden das auch tun, weil du für die Belegschaft, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir ins Haus hineinwirken, für die Belegschaft für ein Gespräch zur Verfügung stehst. Das kommt jetzt gleich in Kürze auf uns zu, darauf freuen wir uns auch. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die wir immer unseren Künstlern am Ende stellen. Was macht nicht Eckhart Hahn glücklich?
Menschen, glaube ich. Also tatsächlich habe ich als Kind habe ich mir, also ich habe immer unheimlich viel Sport gemacht. Ja? Und dann habe ich mir als Kind immer vorgestellt, was wäre, wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, weil ich in einer Familie groß geworden bin, wo Krankheit eine Rolle gespielt hat. Und was wäre, wenn du jetzt zum Beispiel nicht mehr Basketball spielen könntest, wenn du nicht mehr Rad fahren könntest oder sowas, ja? Also ich sage es jetzt einfach mal so, als 14-Jähriger, ja, willst du dann noch weiterleben? So, ja, weil es. Und dann später sozusagen ist ja das, was bist du? Ja, du bist jetzt Künstler und was wäre, also es ging mal darum, habe mit einem Sammler mich unterhalten, er hat gefragt, wie ich meine Hände versichert habe. Und da habe ich so drüber nachgedacht, was wäre denn jetzt, wenn das so passieren würde und ich könnte nicht mehr malen. Ganz ohne Frage, es wäre eine große Krise in meinem Leben. Ja. Aber dann habe ich gedacht, ist dann die Kunst, also ist die Malerei das, was mich als Mensch ausmacht? Also ist das sozusagen, ich könnte jetzt sagen, glücklich bin ich, wenn ich in meinem Atelier bin. Ja. Mhm. Das ist auch so. Ja. Aber da habe ich gedacht, was mich tatsächlich ausmacht, ist, glaube ich, immer die Kommunikation. Mhm. Mit Menschen, ja, und das, ich denke, das ist etwas, was in meiner Kunst auch spürbar ist, also dass das immer auf eine Art, ich würde jetzt sagen, erstmal die Menschen einlädt, ja, um sozusagen mit ihnen in einen Kontakt zu treten. Jetzt gar nicht bewusst, ich bin, wie gesagt, ja nie, ich male für mich, weil mir das gefällt, ich bin jetzt keiner, der die Welt besser machen will, oder irgendwie so in dem Sinne, dass ich da eine Agenda habe, ja. Aber in dem Zusammenhang ist das so tatsächlich etwas, so wie unser Gespräch jetzt hier, ja. Das ist einfach eine Sache, die einen glücklich macht. Wenn man jemanden hat, ne, so ist das, ja. Das ist irgendwie, glaube ich, eine ganz große Kraft. Ja.
Na, das ist doch wunderbar, das freut uns sehr. Und in der Tat ist das ja auch die Motivation, Menschen zusammenzubringen, über den anderen etwas zu erfahren, über Weltsicht zu erfahren. Und dieses Gespräch mit dem anderen dient dem natürlich sehr. Und das ist auch Ziel dieses Gesprächs im Podcast, im Kunststück. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du für uns da warst. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass es für bildende Künstler eine Besonderheit ist, so ein Gespräch zu führen, weil ja das Wort eben nicht das entscheidende Werkzeug des bildenden Künstlers ist, wie wir das bei der Literatur haben. Und trotzdem bereit zu sein, über seine Arbeit und sich selbst zu sprechen, finde ich dann immer ein besonderes Entgegenkommen. Und dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Du sagst, du hast überlegt oder man hat die Frage an dich herangetragen, wie du deine Hände versicherst. Es fällt mir sofort ein, dass Marlene Dietrich ihre Beine versichert hat. Davon solltest du vielleicht einen Abstand nehmen, dass es
nicht auch schon
körperbezogen, auch schon nicht zu sehr körperbezogen wird. Also jetzt werden wir albern. Ich freue mich, dass du da warst und alles Gute. Die Einwand ist noch zu sehen, noch längere Zeit zu sehen. Wir empfehlen jedem, der ein bisschen Blut geleckt hat durch unser Gespräch, sich diese Arbeit anzusehen. Sie ist wirklich kongenial und wir wünschen ihr weiterhin, so viel möchte ich sagen, viel Erfolg. Vielen Dank, Eckhart.
Ja, ich.
Bye-bye.
Bye-bye. Und ich kann auch dir ganz herzlich danken. Und es ist es ist immer so, ganz viel liegt an den Menschen und ich wünsche der Konrad-Adenauer-Stiftung von Herzen, dass du ihr so lange wie möglich erhalten bleibst. Es ist auch ein großes Geschenk. Dankeschön.
Ich danke dir. Alles Gute.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.